Vielen Dank. Ja, ich danke euch auch ganz herzlich, dass ihr die Türen eurer Gemeinden aufgemacht habt. Aber ich wünsche mir auch, dass ihr die Türen eurer Herzen aufmacht. Denn das ist ganz, ganz wichtig heute. In jedem Gottesdienst ist Jesus anwesend. Er ist präsent. Und er möchte uns im Gottesdienst auch dienen. Und das Leitungsteam und alle, die am Gottesdienst beteiligt sind, wir haben vorhin für euch gebetet. Aber wisst ihr was? Es ist so wichtig, dass du selbst auch nochmal dein Gebet an Gott richtest. Denn Gott hat eine persönliche Beziehung zu dir. Es wäre ja echt schräg, wenn ein Kind immer nur zu der Kindergartenerzieherin geht und ihr sagt, was sie von den Eltern möchte. Oder die Erzieher, die Eltern bitten, könnten sie ihrem Kind ein gesundes Frühstück einpacken oder. Ja, also wir beten und die Leitung betet natürlich für euch, aber Gott möchte dir selber begegnen. Und es ist in jedem Gottesdienst so, dass Gott anwesend ist und es ist wie, als ob er einen Wasserhahn aufdreht. Und er möchte Dinge ausgießen in dein Leben hinein. Allerdings fallen die Dinge nicht einfach automatisch in dich hinein, denn Gott respektiert deinen Willen. Gott ist ein unglaublicher Gentleman. Und das Wasser kommt in den Eimer nur, wenn ich den Eimer direkt darunter stelle. Der Eimer kann irgendwo im Raum stehen und das Wasser fließen. Wenn der Eimer sich nicht positioniert hat, wird nichts reinfließen. Und es ist so wichtig, dass wir unsere Herzen auch vor jedem Gottesdienst und auch im Gottesdienst vor Gott positionieren, sagen, Vater, ich bin bereit. Gieße aus, was du heute ausgießen möchtest. Und wir kommen mit unseren Anliegen, wir kommen auch mit unseren Problemen und Schwierigkeiten und keine Frage, dass wir keine hätten. Und trotzdem ist es wichtig, dass wir den Blick zu dem richten, der die Antwort auf alles ist. Und ich möchte gerne jetzt mit euch beten und vielleicht ist das ein bisschen ungewöhnlich, ich hoffe, es nimmt jetzt keiner an Anstoß, wenn ich euch darum bitte, kurz aufzustehen, während wir beten. Warum mache ich das? Ich habe großen Respekt vor demjenigen, der jetzt hier ist und der am Kreuz für mich geblutet hat. Und ich möchte ihm Ehre erweisen. Ich möchte ihn groß machen. Ich möchte ihn hier erheben, denn heute geht es um ihn. Ihr werdet von unseren verfolgten Geschwistern hören. Aber die verfolgte Kirche ist er selbst. Und deshalb nehmen wir uns jetzt kurz eine Minute Zeit der Stille und du selbst darfst jetzt dein Gebet zu Jesus richten. Jesus, ich danke dir für deine Gegenwart hier mitten unter uns. Und Herr, du liebst deine Braut, welche die Gemeinde ist. Und du liebst jeden Einzelnen, der heute hergekommen ist. Und so bete ich, dass du uns heute geistige Augen und Ohren öffnest und uns deine Wahrheit offenbarst und deine Wahrheit setzt uns frei, Jesus. Wir wollen empfänglich sein, unsere Herzen öffnen, uns unter dein Wort beugen und Gnade empfangen für alles, was wir heute brauchen. Amen. Ihr dürft gerne Platz nehmen. Und ich möchte mit einem kleinen Trailer starten, um uns auf das Thema einzustimmen.
Stell dir mal vor, nur für einen Augenblick, stell dir mal vor, es ist Sonntagmorgen und der Pastor geht nach vorn. Ihr nehmt das Abendmahl gemeinsam, andächtig doch voller Freude. Und mit einem Mal stimmt die Polizei euer Gebäude. Befehle werden gebrüllt, ein Baby fängt an zu schreien. Euer Pastor wird verhaftet, seine Frau beginnt zu weinen. Ein junger Mann will sich wehren, doch bekommt den Schlagstock auf die Hände. Und in das Chaos tritt ein Polizist ans Mikro und verkündet, eure Gottesdienste haben ab sofort ein Ende. Und stell dir mal vor, nur für einen Augenblick, stell dir mal vor, es ist Sonntagmorgen, doch du gehst nicht zur Kirche, denn dort haben deine Kinder Angst seit dem Anschlag im Nachbarort. Und es wäre eine Lüge, ihnen zu sagen, dass euch das nicht ebenfalls droht. Wer weiß, ob nicht heute ihr an der Reihe seid. Die Dschihadisten haben euch gewarnt, vielleicht ist es jetzt soweit. und du willst Jesus mit der Gemeinde anbeten. Willst deine Freunde wiedersehen, aber vielleicht ist es ein bisschen zu riskant, heute zum Gottesdienst zu gehen. Und stell dir noch eines vor. Nur für einen Augenblick stell dir mal vor, es ist Montag, ihr trefft euch an einem geheimen Ort. Der Sonntag war zu auffällig, darum seid ihr heute bei deinem Schwager versammelt um den Esstisch. Scheinbar nur Familie und Freunde, die essen und Tee trinken. Oder doch eine Untergrundgemeinde, die ein verbotener Glaube verbindet? Wenn euch jemand dabei findet, so viel ist sicher. Seid ihr abhängig von der Gnade eines Richters? Was, wenn all das Realität wäre? In diesem Augenblick, an vielen Orten dieser Erde. Denn das ist es. Das und noch viel mehr, das ist das, was Menschen erleben, wenn sie bekennen, Jesus ist Herr. Und bitte hab keine Angst oder ein schlechtes Gewissen. Wir dürfen dankbar sein für die Freiheit, die wir besitzen. Aber lass uns sie auch gebrauchen. An der Seite unserer Geschwister in Verfolgung laufen. Für die, die keine Stimme haben, unsere Stimme erheben. Für die beten, die keine Kraft mehr haben zu beten. Denn das ist das, wonach sie uns als erstes fragen. Würdet ihr unsere Last im Gebet mit uns tragen? Und darum ist es das, womit wir als erstes starten. Warum wir heute handeln, statt noch einen Tag zu warten. Damit sie die Kraft bekommen, an Jesus festzuhalten. Den Mut haben, seinen Namen zu bejahen. Und auch wenn jedermann sie hasst, seine Liebe in die Welt zu tragen. Dann gehen Gefängnistüren auf. Innere Wunden beginnen zu heilen. Wer schon aufgeben wollte, wird gestärkt, um dran zu bleiben. Und aus Verfolgern werden Nachfolger. Auf ihr Zeugnis hin und durch sein Wort. Wir beten und Jesus antwortet, stell dir das mal vor.
Als Saulus auf dem Weg nach Damaskus war, um die Untergrundgemeinden ausfindig zu machen und sie vor Gericht zu ziehen, da hatte er eine Erscheinung, sah ein helles Licht, fiel vom Pferd. Und er hörte eine Stimme, die ihm Folgendes sagte: Saulus, Saulus, warum verfolgst du meine Gemeinde? Keine Reaktion. Ah, ein Kopfschütteln. Halleluja. Was sagte denn die Stimme? Richtig. Die Stimme sagte: Warum verfolgst du mich? Und Paulus, zu dem Zeitpunkt noch Saulus, war absolut irritiert, denn er wusste, wen er verfolgte. Aber er kannte die Stimme nicht, die zu ihm geredet hat. Die Stimme, wir wissen es alle, war die Stimme Jesu. Jesus sagt nicht, warum verfolgst du meine Kirche, meine Gemeinde? Jesus selbst identifiziert sich mit seiner verfolgten Braut. Und er sagt, wer sie verfolgt, verfolgt mich. Es ist ganz wichtig, dass wir das verstehen. Denn wir sind ein Leib. Es gibt keine zwei Kirchen, es gibt keine zwei Leiber Christi. Wir gehören alle zu dem einen Leib Christi. Und das ist das Erste, was wir verstehen müssen, dass das nicht etwas ist, was da draußen irgendwo passiert, weit, weit weg von mir, geografisch, ja, geistlich ist es uns super nah. Und ich möchte euch heute in ein Land insbesondere mitnehmen, das mir jetzt gerade auf dem Herzen brennt, weil es dort gerade sehr, sehr stark brennt. Und das ist Bangladesch. Ich war Ende 2023 dort, bin den Geschwistern vor Ort begegnet und war so erstaunt von dem, was sie dort tun und wie viele zum Glauben an Jesus Christus kommen. Bangladesch ist ein islamisches Land und da leben auch überwiegend Muslime. 0,5% Christen, die wir in dem Land haben. Und doch belegt Bangladesch Platz 24 auf dem Weltverfolgungsindex. Wer den kennt, es gibt insgesamt 50 Länder auf dem WVI, also ist Bangladesch etwa mittig, was ja schon sehr weit oben ist. Offiziell ist es ein säkuläres Land, in dem Religionsfreiheit herrscht. Steht in der Verfassung drin. Allerdings setzen sich extreme Islamisten immer wieder darüber hinweg und greifen Christen an. Wenn du als Muslim geboren bist, ist es dir nicht erlaubt zu konvertieren. Das bringt Schande über die ganze Familie, über die gesamte Gesellschaft und die weltweite islamische Community. Es ist ein ganz anderes Denken als das, was wir hier haben. Du darfst denken, du darfst sagen, was du willst, du darfst glauben, was du willst. Dort rein, also rein ausgehend von der Verfassung, ja. Aber praktiziert wird es eben nicht in der Familie und in der Gesellschaft. Manchmal, wenn sie klagen, kommen sie zu ihrem Recht, aber nicht immer. Je nachdem, wer da von den Beamten dort sitzt, wenn das auch ein überzeugter Muslim ist, wird er den Christen nicht helfen. Und es ist so, dass im letzten Jahr, im August, es einen Rekordsturz gab. Ich weiß nicht, ob ihr das... Weiter oben? So, okay, danke. Die Hand. Ah, okay. Es gibt Techniken, die muss man erst lernen. Danke. Ja, also es gab einen Regierungssturz letztes Jahr im August. Ich weiß nicht, ob ihr das in den Nachrichten mitgekriegt habt. Es war nicht viel dazu. Ich meine, es sind gerade auch ganz andere Themen aktuell. Aber es kam sehr, sehr viel Unruhe und Unordnung ins Land. Und viele extreme Islamisten haben das als Aufhänger genutzt, um nochmal den Christen richtig auf die Pelle zu rücken. Und sie erleben sehr viel Gewalt, schon vor dem Regierungssturz. Aber was seitdem passiert ist, es nimmt massiv zu. Und erst am Freitag kam eine neue Meldung rein und ich dachte, Jesus, wir müssen heute für Bangladesch beten. Wir müssen heute unseren Geschwistern den Rücken stärken im Gebet. Aber vorher sollt ihr ein paar Dinge noch dazu hören. Ich werde euch jetzt ein Video zeigen, in dem ihr auch von unseren Geschwistern ein bisschen hört, wie sie mit der Verfolgung umgehen und wie es ihnen damit geht.
In Bangladesch wächst die Zahl der Muslime, die dem Islam den Rücken kehren, um Christen zu werden. Gleichzeitig werden gerade diese Christen immer häufiger Opfer von Gewalttaten.
Formell herrscht in Bangladesch Religionsfreiheit. Das Land ist laut Verfassung sowohl ein säkulares als auch ein islamisches Land. Doch die Regierung gibt in letzter Zeit immer mehr Forderungen islamistischer Gruppierungen nach. Die Verfolgung von Christen in Bangladesch geht zumeist von diesen islamistischen Gruppen und deren Leitern aus. Aber auch die Familie spielt bei der Verfolgung von Christen muslimischer Herkunft eine große Rolle.
Meine Mutter und ich wurden als Einzige in unserer Familie Christen und wurden bald darauf getauft. Meine Cousine kam auch zum Glauben, nachdem wir mehrmals mit ihr telefoniert hatten. Sie hatte Schwierigkeiten in ihrer Familie und wollte zu uns ziehen. Als ihre Familie das herausfand... ...töteten sie sie. Jetzt wollen mich mein Vater und andere Dorfbewohner zwingen, zum Islam zurückzukehren und einen Muslim zu heiraten.
Solinas Mann wurde Christ. Sie wollte sich scheiden lassen, doch seine Liebe zu ihr stimmte sie um.
Er sagte mir, du kannst dich von mir scheiden lassen, aber ich werde Jesus niemals verlassen. Wir gingen zusammen zu einem Seminar. Und so lernte ich selber Jesus als meinen Herrn kennen. Als wir nach dem Seminar zurückkamen, sahen wir, dass jemand unser Haus niedergebrannt hatte. Selbst jetzt wird mein Mann noch verfolgt. Sie wollen ihn töten. Sein älterer Bruder und sein Neffe drohen ständig, ihn zu töten.
Warum zeige ich dieses Video? Mir geht es nicht darum, einfach irgendwie Emotionen zu stimulieren, sondern es geht darum zu verstehen, wie ernst die Lage ist, in der sie sich befinden. Und ich möchte damit eine Blase zerplatzen, die über den Köpfen der westlichen Christen irgendwie schwebt. Und das ist die Blase, verfolgter Christ ist gleich Superheld. Als ob der Status irgendwelche Superkräfte automatisch freisetzt. Das tut es nicht. Sie sind Menschen aus Fleisch und Blut wie du und ich. Und in denen Gott selbst lebt. Ich bin Salina, das ist die zweite Frau, die ihr im Video gesehen habt, begegnet. Und als ich erst ankam, da fand eine große Frauenkonferenz statt, saßen die so in kleinen Gruppen zusammen und Salina hat eine Gruppe geleitet und hat diese Frauen in der Bibel unterrichtet. Und sie strahlte von Ohr zu Ohr. Und als ich ihre Geschichte hörte, war wie, das passt irgendwie nicht zusammen. Und wir fragten sie, sag mal, ist dir nicht einfach nur zu heulen zumute und dass du dich versteckst und zurückziehst? Und sie sagte manchmal, ja, diese Tage kommen auch. Aber wenn ihr betet, dann setzt das Gottes Kraft in unserem Leben frei. Wir spüren eine Kraft, wir spüren einen Frieden, wir spüren einen Mut und eine Kühnheit. Bitte betet weiter für uns. Und sie ist wirklich für mich ein Zeugnis dafür, wie Gott in der Schwachheit wirkt. Wenn ich schwach bin, ist er stark. Aber es hängt eben auch mit den Gebeten der Gläubigen zusammen. Ich möchte euch gerne auch noch die Geschichte vom Bruder Raffi erzählen. Ist hier verschwommen, weil wir seine Identität stützen. Er heißt übrigens auch gar nicht Bruder Raffi. Wir geben immer so Fake Names, wie gesagt, um die Identität zu schützen. Und Bruder Raffi ist in einer muslimischen Familie groß geworden. Es lief alles ganz gut, hat eine Ausbildung gemacht und hat dann irgendwie sein eigenes Unternehmen gegründet. Und es lief alles gut, bis ihn ein Mitarbeiter betrogen hat und sein ganzes Unternehmen pleite gegangen ist. Und er seine Familie nicht mehr versorgen konnte. Seine Frau hat ihn verlassen, sein Vater wollte ihm auch nicht helfen. Er ist dann in Drogen und Alkohol abgerutscht, also richtig, richtig tief. Und irgendwann mal fand ihn eine hinduistische Frau auf der Straße und die hatte irgendwie Erbarmen mit ihm und hat ihn zu sich aufgenommen. Hat aber gesehen, wie krank dieser Mann war und wie durcheinander und auch in tiefer Depression. Und sie sagte zu ihm, du musst zu dem guten Mann gehen. Und dieser gute Mann war ein Evangelist in diesem Dorf. Und sie brachte ihn zu ihm, nachdem er zugestimmt hatte. Und dieser Mann betete für ihn, sagte ihm, ich bete für dich in dem Namen Jesu. Der war wahrscheinlich so voll zugedröhnt mit Drogen, dass er das alles gar nicht so mitbekommen hat. Und dieser Mann legte die Hände auf, betete für ihn. Und Raffi war in einem Moment von der Drogen- und Alkoholsucht befreit. Und es kam ein Friede über ihn, den er so noch nie in seinem Leben gekannt hat. Und er fragte ihn, wer ist dieser Gott? Wer ist dieser Gott, der solche Wunder tut? Und dieser Evangelist durfte ihn zu Jesus Christus führen. Und Raffi entschied sich, Jesus nachzufolgen. Er ging zurück zu seiner Familie. Die wollten allerdings nichts von dem wissen und haben ihn komplett verstoßen. Also er sieht auch seine Kinder nicht mehr zurzeit. Sein Vater will nichts von ihm wissen. Und er sagte, jeder hat mich verlassen, doch der Herr ist bei mir. Ich wäre gerne wie der Apostel Paulus, der in der ganzen Welt das Evangelium verbreitet hat. In meiner Schwäche ist Jesus stark. Er offenbart seine Kraft in den unmöglichsten Situationen, wo man denkt, hey, wenn einem das alles passiert, wie kann man da sich noch freuen oder irgendwie weitermachen? Wisst ihr, für Muslime ist das Konvertieren sprichwörtlich etwas, was aus der Dunkelheit ins Licht kommen bedeutet. Wenn du dein Leben lang in der Dunkelheit warst, nie Licht gesehen hast, immer nur dunkel, 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 und dann kommst du ins Licht, boom, und du fängst an, Menschen zu erkennen, Farben, Formen, du siehst, wo du dich befindest, dann willst du das nie mehr wieder aufgeben. Ich bin einem Bruder auch dort begegnet, der viel Verfolgung erlebt hat und tatsächlich auch gefoltert wurde für seinen Glauben von der eigenen Familie. Ich habe ihn gefragt, was geht einem in dem Moment durch den Kopf? Du weißt nicht, wann sie aufhören. Und er hat zu mir gesagt, weißt du was, mein Leben lang habe ich mit der Angst gelebt, von Allah verdammt zu sein. Ich konnte beten, ich konnte fasten, ich konnte auf die Pilgerreisen gehen und ich war mir nicht sicher, ob er mich aufnehmen würde. Aber die Heilsgewissheit in Jesus Christus, die gebe ich für nichts auf der Welt mehr her. Das ist Offenbarung von der Rettung. Das heißt es, wirklich zu verstehen, was Jesus für mich getan hat. Und Jesus sagt auch, wem viel vergeben wurde, der liebt viel zurück. Er hatte eine Frau, er hatte zwei Kinder. Hätte auch sagen können, lasst mich in Ruhe, bitte lasst mich raus, okay, ich gehe zurück zum Islam. Aber seine Augen waren auf die Ewigkeit gerichtet. Das fällt uns vielleicht manchmal so schwer nachzuvollziehen. Aber wie gesagt, wenn man mit dieser Angst sein Leben lang zu tun hatte und dann Erlösung erlebt und Befreiung, dann ist das wirklich etwas, was du nie mehr wieder hergeben möchtest. Ich habe ja schon von dem Sturz der Regierung erzählt und es ist so, dass momentan sehr, sehr viele Pastoren und Leiter bedroht werden, weil die extremen Islamisten sagen, ihr habt die Leute dafür bezahlt, dass sie zum Christentum konvertieren und ihr habt schon viel zu viele Leute von uns weggenommen. Und sie drohen ihnen tatsächlich mit Mord, wenn sie sich nicht unter die Flagge des IS beugen. Und sie sind gerade wirklich abgetaucht. Eigentlich war eine Reise für unser Team im letzten Jahr geplant nach Bangladesch. Die mussten wir absagen. Es ist viel zu gefährlich geworden. Und es ist jetzt so, dass es eine Kommission für Verfassungsreform gibt, die sich zusammengetan hat. Und sie wollen einen Antrag einreichen mit dem Vorschlag, dass man das Wort säkulär aus der Verfassung streicht. Und das wäre fatal für unsere Geschwister, weil das würde eine massive Einschränkung ihrer Rechte bedeuten und dass sie keiner mehr beschützen würde. Und darum bitten sie, dass wir da beten, dass eben das nicht durchkommt, dass das verhindert wird. Aber dass wir auch wirklich beten, dass Gottes Evangelium auch die Verfolger erreicht. Kann Gott aus Verfolgern Nachfolger machen? Ja, er kann. Wir haben es bei Paulus gesehen und wir haben es von vielen, vielen anderen Geschwistern, egal wo auf der Welt gehört, dass das passiert. Im Hebräer Kapitel 13, Vers 3 heißt es, kümmert euch um alle, die wegen ihres Glaubens gefangen sind. Eine andere Übersetzung sagt auch, denkt an sie. Sorgt für sie wie für euch selbst, steht den Christen bei, die verhört und misshandelt werden. Leidet mit ihnen, als würden die Schläge euch treffen. Klingt für mich sehr nach Identifizierung. Ich identifiziere mich mit dem Teil des Leibes, der durch so viel Leid geht. Und wenn er sagt, kümmert euch, oder wie gesagt, andere Übersetzungen sagen, denkt an sie, erinnert euch an sie, dann meint die Bibel nicht einfach, ich sitze und ich denke jetzt einfach über meine Geschwister nach. Wie es denen wohl so geht. Hoffentlich passiert jetzt gerade nichts Schlimmes. Das meint die Bibel natürlich nicht, sondern wenn sie uns in den Gedanken kommen und wir über sie nachdenken, dann soll es nicht dabei bleiben, sondern wir sollen in das Gebet für sie treten. Was heißt das denn, mit ihnen leiden? Das hört sich so abstrakt an, weil wir sind hier und die sind doch dort. Wie kann ich denn mit ihnen leiden? Wir können doch jetzt nicht alle rüberfliegen nach Bangladesch und uns neben sie stellen und uns auch vermöbeln lassen. Also das kann die Bibel ja auch nicht damit meinen. Miteinander leiden heißt es, ich mache mich eins mit dir, ich identifiziere mich erstmal mit dir und sage, hey, dein Schmerz ist mein Schmerz. Wenn du leidest, leide ich mit. Das ist etwas, was wir ganz selbstverständlich in unseren natürlichen Familien praktizieren. Wenn dein Kind leidet, spürst du den Schmerz. Du willst es am liebsten auf dich laden, aber das geht ja nicht. Da geht es los. Aber wie gesagt, wir sollten nicht dabei bleiben bei Empathie. Ein Pastor aus der verfolgten Gemeinde sagte zu uns, wir brauchen nicht euer Mitleid. Wir brauchen euer Mitleiden. Weil Mitleid bleibt einfach bei der Empathie stehen. Es tut mir leid und ich fühle mit dir und das verändert ja noch nichts. Aber Mitleiden heißt, hey, ich trete in das Gebet für dich. Und ich bete für dich. Ich bete für dich, Bruder, ich bete für dich, Schwester. wie als ob ich für mein eigenes leibliches Kind beten würde. Das bedeutet Identifikation und das bedeutet Mitleiden. Und wisst ihr, wenn wir unseren verfolgten Geschwistern begegnen und sie fragen, was braucht ihr am meisten, dann ist die erste und fast ausschließliche Antwort: Betet für uns. Betet, dass wir Jesus nicht verleugnen. Betet, dass wir standhaft bleiben. Und betet, dass wir das Evangelium zu unserem Volk bringen. Charles Finney sagte mal Folgendes: Nichts festigt die Herzen der Christen mehr als das gemeinsame Gebet. Niemals lieben sie einander so sehr, wie wenn sie erleben, wie das Herz des anderen im Gebet überfließt. Ich weiß nicht, ob du das schon mal erlebt hast, wo du echt in einer tiefen Krise warst. Oder du hattest einen Familienangehörigen, dem es echt schlecht ging. Und dann stellt sich ein Bruder oder eine Schwester neben dich, nimmt deine Hand und betet für dich und mit dir, als ob das sein Bruder wäre, seine Mutter, seine Schwester, sein Kind. Es ist so tröstlich für das Herz und es ermutigt einen so unglaublich. Ihr zeigt ihnen eure Liebe, wenn ihr im Gebet für sie eintretet. Andrew Murray sagte mal Folgendes: Lerne Gott als den Gott anzubeten, der Wunder tut, der an dir beweisen will, dass er etwas Übernatürliches und Göttliches tun kann. Und ich möchte das auf unsere Geschwister übertragen. Denn ich weiß, wenn man all diese Geschichten hört, kann es einen übermannen und du fühlst dich plötzlich wie ohnmächtig und denkst dir, oh Gott, wie soll denn da was passieren? Und dann sehen wir noch all die anderen Dinge in der Welt, die gerade abgehen und man fragt sich, was macht denn Gott eigentlich? Hat er das alles noch unter Kontrolle? Aber wisst ihr was, das ist einfach ein menschliches Gefühl. Und das menschliche Gefühl spiegelt nicht immer die Wahrheit. Und deshalb ist es ganz, ganz wichtig, dass wir den Blick weg von uns richten zu dem, der alle Macht, dem alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben worden ist. Weil wenn wir zu ihm schauen, dann werden wir Herrlichkeit sehen, dann werden wir Macht sehen, dann werden wir Kraft sehen. Und dann werden wir nicht den Kopf in den Sand stecken und nur beten, Jesus, komm bald wieder. Denn wir haben als Gemeinde hier auf dieser Erde einen Auftrag. Wir sind die Stadt auf dem Berg, die nicht verborgen bleiben kann. Wir sind das Licht dieser Welt. Als Jesus hier auf dieser Erde war, hat er den Vater uns gezeigt. Die Gemeinde soll dieser Welt Jesus Christus zeigen. Und Gott hat entschieden, durch seine Gemeinde hier auf dieser Erde zu wirken. Wir sind Schwaben, wir sind sehr praktisch orientiert und wir wollen immer was schaffen. Und es ist super, wirklich. Mir reicht sehr viel. Und dann ist so ein bisschen, ja, Gebet ist halt so, Hände in Schoß legen, passiert ja nicht viel. Und nichts könnte von der Wahrheit weiter entfernt liegen. Denn Gebet ist das, was alles verändert. Im Gebet empfangen wir Antworten von Gott auf Fragen, auf die die klügsten Leute auf dieser Erde keine Antwort finden. Die größten Wirtschafter, die besten Politiker. Sie werden keine Antworten auf die größten Nöte der Menschheit finden. Die Antworten werden durch ein himmlisches Download der Gemeinde gegeben. Aber dafür müssen wir vor Gott im Gebet treten. Und ich möchte euch jetzt ermutigen, wir werden jetzt gleich für unsere Geschwister in Bangladesch beten, dass ihr wirklich mutig und große Gebete betet. Zu einem Gott, dem alle Macht gegeben worden ist, Jesus Christus. Mit dem Blick zu demjenigen, der das Rote Meer teilt, die Mauern von Jericho zum Einsturz bringt, blinde Augen öffnet, Lahme gehend macht. Er ist fähig, eine ganze Nation zu verändern. Und ich habe ein paar Gebetsanliegen mitgebracht. Wir würden es gleich so machen, dass wir uns in kleinen Gruppen aufteilen. Und ich habe hier so ein bisschen auch fett gemacht, die Personengruppen, für die wir beten können. Und ihr könnt es entweder so machen, dass ihr in der Gruppe entscheidet, ihr betet für eine bestimmte Gruppe oder ihr betet einmal für alle. Anliegen, das überlasse ich euch. Also einmal, dass Jesus Pastoren, Leiter und deren Familie beschützt. Insbesondere jetzt. Und dass böse Pläne misslingen, denn diese islamistischen Gruppen haben wirklich eine sehr, sehr böse Agenda. Lasst uns beten, dass Christen Gottes Botschaft auch angesichts von Drohungen und Hass in ihre Umwelt hinaustragen. Es braucht göttlichen Mut und Befähigung, um dies zu tun. Lasst uns für die zuständigen Behörden, Sicherheitskräfte beten, dass sie angemessen auf alle Drohungen und Übergriffe gegen Christen reagieren, dass man sich für sie einsetzt, dass etwas in ihrem Gewissen sich tut und sie sagen, das, was man ihnen antut, ist nicht richtig. Und für die Verfolger, dass Jesus ihnen begegnet und diese Muslime wirklich Jesus als den Sohn Gottes erleben und erkennen. Und darüber hinaus, diese Meldung kam, wie gesagt, am Freitag, die habe ich dann, da hatte ich schon die PowerPoint rausgeschickt. Bitte betet, dass dieses Wort säkulär nicht aus der Verfassung gestrichen wird. Dass da Gott wirklich Politiker anhaucht. Wir sollen auch für Menschen in hohen Stellungen beten. Gott hat in der Vergangenheit, wenn wir in die Bibel schauen, auch weltliche Machthaber gebraucht, um seine Pläne zustande zu bringen. Lasst uns also auch sie segnen und für sie beten. Und das Lobpreisteam wird im Hintergrund spielen. Wenn die dann ein Lied anstimmen, dann ist das das Zeichen, dass ihr langsam zum Ende kommen sollt. Also ihr müsst nicht das Gebet abrupt abbrechen. Bitte nicht. Wenn euch Gott leitet, betet ruhig noch eine Weile weiter. Und während des Gebets kann man zu Peter und Denise kommen, wenn ihr Eindrücke habt und sie mit ihnen auch gerne teilen. Also fühlt euch da frei. Gut, dann würde ich sagen, ran an den Speck zum guten Zweck. Trefft euch in den Kleingruppen und lasst uns beten.